Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
laden euch dazu ein, mit uns durch verschiedene Epochen zu reisen und pikanten, unterhaltsamen, oft auch kuriosen Themen zu lauschen.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Porzellanfuhre. Nachdem wieder Mittwoch ist, dürfen wir uns wieder melden bei euch. Um was wird es denn heute gehen?
Heute wieder etwas Habsburgisches, allerdings etwas absonderlich Habsburgisches, also einen Aussteiger, den wir ein bisschen thematisieren wollen. Einen Erzherzog, einen jungen Mann, der eine völlig andere Lebensform gewählt hat und Kaiser Franz Josef und auch anderen Familienmitglieder damit zu Weißglut gebracht hat. Ich glaube, man darf es so ausdrücken.
Ja, also, vor allem Kaiser Franz Josef, auf jeden Fall.
Ja, genau, den Thronfolger Franz Ferdinand, das war auch ein spezieller Freund von ihm. Also Leopold Ferdinand oder Erzherzog Leopold Ferdinand, Toskana, so hätte man ihn ursprünglich ansprechen sollen. Später wird er dann nur noch Leopold Wölfling sein und wie gesagt, für habsburgische Verhältnisse ein sehr eigenwilliges Leben in vielerlei Hinsicht führen.
In der großen Familie Habsburg. Wie gehört er dazu?
Also der Hinweis, der Wink kam ja schon, Toskana, das heißt Richtung Italien ging das. Erzherzog Leopold Ferdinand war der erstgeborene Sohn des Großherzogs Toskana Ferdinand IV., der dann allerdings aufgrund dieser Einigungsgeschichten Italiens mehr oder weniger freiwillig, bevor die Sache dann schwierig wurde, abgedankt hat und ins Habsburger Reich, also unter die Fittiche von Kaiser Franz Josef, sich begeben hat und dann in Salzburg mit seiner gesamten Familie logiert hat, eine ganze Weile.
Genau, hat einen eigenen Flügel, den Toskanerflügel.
Den Toskanerflügel, also wirklich ein eigener Familienzweig.
Und den Vater kennt man auch, also wenn man so die Briefe liest, vielleicht eher unter dem Namen Nando.
Nando,
der Spitzname der Familie.
Nando, genau. Der unsere allseits bekannte und beliebte Sisi auch immer wieder zum Lachen gebracht hat, wenn man den Geschichten Glauben schenken kann. Also der dürfte ein bisschen absonderlich gewesen sein, wie du sagst, Lena, ein bisschen eigenwillig. Und das hat er an seine Sprösslinge und auch an seine Tochter, die Luise, die ja auch ganz interessante Wendungen genommen hat.
Und über die wir sicher auch noch eine Folge machen werden, denn sie ist sehr unterhaltsam.
Oh ja, die ist wirklich unterhaltsam. Also wir können sie heute kurz anreißen, weil die Luise spielt auch im Leben von ihrem Brüderchen Leopold eine gewisse Grundrolle, wenn die Geschichten dann skandalös werden, also wenn das alles richtig so Fahrt aufnimmt.
Und generell ist zu sagen, dass die Toskana-Linie nicht gerade die Lieblingsverwandten von Kaiser Franz Josef waren, denn da gab es einige, wie man heute sagt, Sonderlinge, heute würde man eher sagen, sehr unterhaltsame Charaktere, die eben auch gar nicht mal so absonderlich waren, sondern vielmehr eine eigene Meinung hatten. Das war im Kaiserhaus nicht gerne gesehen, aber an sich ja wahrscheinlich der richtigere Weg. Und deswegen ist die Begrifflichkeit eigentlich auch ein bisschen falsch gewählt oder das überholt,
sagen wir es mal so. Ja, also ich glaube, du hast recht, man darf das, glaube ich, schon so sehen, dass die schlicht und einfach nicht unter dieser Fuchtel des Kaisers von Österreich standen, so wie halt der österreichische Zweig beispielsweise.
Ja, auch daran, dass es ein bisschen der Abstand war. Also wirklich der räumliche Abstand auch noch.
Genau.
Und die Verpflichtungen trotzdem auch andere waren als jetzt die von den Direkten. Natürlich ist es auch bei Leopold Wölfling so, dass er Memoiren hat. Denn alle, die absonderlich sind, müssen sich irgendwann rechtfertigen. Und gegen Kaiser Franz Josef schießen. Das gehört eigentlich auch dazu, zum guten Ton. Mal davon abgesehen, dass irgendwie alle, die Memoiren geschrieben haben, auch in die Zeit fallen nach den oder zwischen den Weltkriegen. Das heißt, einfach die Titel nicht mehr vorhanden waren und nicht alle unbedingt so arbeitswillig waren, dass sie eben, dass das eine Möglichkeit war, um wieder Geld zu verdienen.
Das ist ich denke auch, sich eine Hauptmöglichkeit oder eine Hauptquelle, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und das wird auf den Wölfling dann, also wir vielleicht noch ein bisschen später ausführen können, auch tatsächlich in sehr hohem Maße zutreffen. Also das sagt er dann auch, seine Schriftstellereien und so weiter, die jetzt auch nicht so gezündet haben, wie er sich vorgestellt hat, aber zumindest das Verhungern. Mehr oder weniger oder wirklich auch im richtigen Sinne konnte damit verhindern.
Wobei auch bei ihm die Memoiren, glaube ich, erst nach seinem Tod erschienen sind. Also es gab ja das in den Zeitungen, die Artikel. Und das war ja schon ein Teil dieser Memoiren, die er dann zusammengefasst hat und noch ein bisschen ausgearbeitet hat. Aber also meine Version ist von 1935 und er stirbt 1935.
Das stimmt. Deswegen. Du hast schon recht, da muss man unterscheiden. Er hat aus seinen Memoiren noch selber vorgelesen. Da gibt es auch eine ziemlich interessante Geschichte, die wir dann auch noch anreißen können. Aber als Buch erschienen ist es dann erst später. Und da beschwert er sich auch drüber, dass sein Verleger aus welchen Gründen auch immer irrsinnig langsam ist. Also da gibt es auch ein Interview, wo das so kurz halt irgendwie umreißt. Aber schreiben du da halt schon vorher und in Zeitungen so Stückel und daraus veröffentlichen. Und
kann man noch immer nachlesen, da gibt es wirklich viele.
Oh ja, da gibt's einiges. Bebildert. Mit schönen Bildern auch, ja. Sogar bebildert.
Zum Ausschneiden und Sammeln.
Ja, genau.
Gut, also von Toskana mit einer gewissen Entfernung zu der kaiserlichen Familie in Wien, hat er trotzdem die übliche aristokratische Laufbahn durchgemacht am Anfang?
Ja, das schon. Also er wurde in Salzburg geboren, im Jahr 1868.
Am 2.12.1868.
Und bekommt also die klassische und durchaus auch strenge Grundausbildung aller Sprösslinge, vor allem auch der männlichen Sprösslinge des Hauses Habsburg. In unterschiedlichsten Disziplinen wird er unterrichtet und dann später mit 15 auf die Marineakademie in Fiume wird er geschickt.
Ja, und darauf freut er sich auch.
Und darauf freut er sich.
Soweit ist es noch mit voller Elan dabei.
Ist er richtig. Und spannenderweise, im Vergleich zu dem, was eben in den späteren Jahren alles kommen wird, attestiert man ihm durchaus Talent. Er ist vielversprechend, er macht eine relativ schnelle Karriere bei der K&K Kriegsmarine, wobei dieser Aufstieg wahrscheinlich nicht nur aufgrund seines Standes und seiner Herkunft zu erklären ist, sondern tatsächlich, weil er auch fähig ist für bestimmte Dinge. Beispielsweise, er ist ein recht guter Mathematiker, er ist begabt dafür, wird sich auch im späteren Leben noch für Mathematik grundsätzlich interessieren. Dann später als Leopold Wölfling wird er sich auch in Zürich einschreiben lassen auf der Technischen Universität. Also nicht schlecht, das liegt ihm alles. Und mathematische Begabung ist in der Nautik jetzt nicht unbedingt was Schlechtes.
Und er ist auch interessiert an der Wissenschaft. Also da hat er wieder was mit Konkurrenz Rudolf gemeinsam. Also er interessiert sich auch für Vogelkunde zum Beispiel.
Richtig, also man attestiert ihm durchaus eine glänzende Karriere in der Kriegsmarine. Also was man damit ausdrücken könnte, er war durchaus interessiert, er war offensichtlich engagiert in seinen früheren oder ersten Jahren. Die ersten Zeugnisse, die ihm ausgestellt werden von seinen Vorgesetzten, die gibt es teilweise noch. Also er schließt ab als Seekadett zweiter Klasse, wird dann in weiterer Folge Seekadett erster Klasse, also eine Beförderung, die da dahinter steckt, dann Leutnant. Das funktioniert ganz gut, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht unbedingt auffällig. So ein bisschen als Zäsur in seinem Leben wird gesehen seine Verlobung. Also seine erste Verlobung, so muss man das sagen, mit der Tochter des spanischen Thronprätendenten Elvira Maria. Die beiden sind sich offensichtlich wirklich sympathisch, also da gibt es eine Annäherung. Eine Ehe kommt allerdings nie zustande, und zwar aufgrund des verhassten Feindbild Nummer 1 von unserem Leopold Wölfling.
Franz Ferdinand.
Nein. Josef. Kaiser Franz Josef. Weil der lässt die zwei nicht heiraten. Also es ist halt so, dass jeder Erzherzog natürlich beim Kaiser persönlich ansuchen muss um Eheerlaubnis. Das war nicht nur bei ihm so, das trifft alles so. Unser berühmter Thronfolger Franz Ferdinand, der da...
Ich kann verraten, dass er die gute Frau nicht erwähnt in den Memoiren.
Echt?
Die Elvira?
Okay, spannend eigentlich. Also ja, auf jeden Fall, um die geht's. Also da dürfte wirklich die Liebe entbrannt sein. Zumindest wird das gern so dargestellt. Und Kaiser Franz Josef spricht sich aber gegen eine Ehelichung dieser Frau aus politischen Gründen. Die Spanier sind zu dem Zeitpunkt politisch ziemlich wirr unterwegs. Da gibt's Revolution und so weiter. Und offensichtlich will unser Kaiser Franz Josef keine näheren Verbindungen mehr.
Mhm. Finde ich aber manchmal auch schwierig, seine Entscheidungen.
Ja, absolut.
Weil ich meine, die Toskanlinie ist so egal.
Ja, genau, das ist eh wurscht, also richtig, im Prinzip.
Und das war wenigstens für Adelige, ich meine,
ja,
es gab schon andere so. Wünsche.
Wir haben dann eh auch umgeändert, nachdem das nicht funktioniert. Ich verstehe mir nicht ganz, warum ich dagegen schieße, wenn das unnötig ist. Ich meine, dass er beim Rudolf nur gewisse Häuser akzeptiert hat, ist ja noch irgendwie nachvollziehbar, weil das ist halt die engste Verwandtschaft, aber der Toskana-Boy...
Ja. Nee, es ist eh wahr, also da hätte das...
Hätte es keinen wehgetan, weil
Habsburgs Welt nicht umgedreht.
Hat also jetzt nicht so viel, ja.
Ja, also diese Elvira-Problematik, in der Literatur wird das oft so dargestellt, dass es ein Knacks war in seinem Leben, also ein wirklicher Einschnitt, dass er einen Hass auf Kaiser Franz Josef aufbaut, weil es eben seine Liebe und damit auch sein halbes Leben irgendwie zerstört wurde, durch eine unverständliche, aus offensichtlich minderen politischen
Gründen,
danke.
Okay.
da gefällt wurde in dieser Art und Weise und er damit wirklich beginnt in Opposition, und zwar in Frontalopposition zu gehen zu vielen Dingen. Mhm. Also er wird unleidlich, er wird unfolgsam, man könnte fast sagen, er macht bestimmte Dinge absichtlich, einfach um andere Vorgesetzte oder das System, das ja auch für Kaiser Franz Josef irgendwie steht, nach allen Regeln der Kunst zu provozieren.
Wie alt war er da?
Ja, also so rund um die 20, noch sehr jugendlich.
Aber nicht nur Franz Josef ist nicht sein größter Fan, sondern noch jemand anderer aus dem Kaiserhaus, oder?
Ja, Franz Ferdinand, der noch nicht Thronfolger.
Wer war davor Thronfolger?
Karl Ludwig.
Über den haben wir ja schon gehört beim Klimt-Bild.
Genau, sein Papa. Und da gab es offensichtlich schon Querelen, also lange Zeit vor dieser relativ bekannt gewordenen Weltreise, die Franz Ferdinand aus gesundheitlichen Gründen hätte machen sollen.
Ist auch spannend, dass man aus Gesundheitsgründen eine Weltreise macht.
Naja, er macht ja nichts, ne? Der andere arbeitet und er sitzt ja nur da und schaut sich die Welt an, also eigentlich schon relativ entspannt.
Und der Franz Josef war ja auch gar nicht so glücklich über dieses Ansinnen von Franz Ferdinand. Eigentlich war es ein Arzt, der ihm das reindrücken wollte und das hat dann etwas Überredungskunst auch gekostet. Ja, da war übrigens der Karl Ludwig auch beteiligt, wenn wir schon dabei sind, dass er den Franz Josef, also seinen Bruder, da irgendwie dazu motivieren kann, dass der Franz Ferdinand dann doch geraume Zeit, also mehr als ein Jahr, da herumschippert. Weil Franz Josef schon der Meinung war, das ist ein Offizier, also der sollte in der Armeedienst tun und keine Wissenschaftsreisen machen. Also das war schon ein bisschen der Tenor dahinter. Aber gut, das ist jetzt nur so als Nebendings.
Wir haben ja schon erzählt, dass Leopold Wölfling gerne bei der Marine gearbeitet hat und er hat auch einmal einen ertrinkenden Matrosen gerettet und dafür auch eine Auszeichnung bekommen, also ein Militärverdienstkreuz. Und das hat er eigentlich natürlich durch den Kaiser erhalten. Und er kam dann auch zur Audienz und Kaiser Franz Josef hat gemeint, ob er nicht einen Wunsch hat, er würde ihn gerne einen erfüllen, nach seiner Heldentat. Und er meinte dann so, er hat eben so herumgedruckst und hat dann gesagt, ja, eigentlich würde ich gerne auf ein Schiff, das nach Amerika fährt. Und eben, da wäre er gerne Teil der Mannschaft. Und Franz Josef sagt, ja, warum eigentlich nicht? Klingt doch gut. Würde ihm das eben gerne erfüllen. Und diese Unterredung hat aber irgendwie Franz Ferdinand mitbekommen. Der war aus Gründen, die wir nicht näher kennen, ein bisschen eifersüchtig vielleicht auf Leopold oder nicht gut auf ihn zu sprechen. Also man weiß auch, sie haben sich generell auch nicht so gut verstanden, weil, so sagt Leopold Wölfling dann selber in den Memoiren, einfach nicht so gerne über andere Menschen geredet wie er. Ob das so stimmt, wissen wir nicht, weil über Franz Ferdinand ist jetzt, wie soll ich sagen, nicht so viel bekannt und wenn auch nur wenig Gutes. Also ist halt immer die Frage, welches Lager das auch ist. Aber es gibt nicht wirklich so viele aus dem Lager von Franz Ferdinand, die ihn jetzt wohlwollend darstellen würden in irgendwelchen Memoiren. Jedenfalls ist es so, dass Leopold Wölfling dann darauf wartet, dass er abkommandiert wird auf dieses Schiff. Und irgendwie passiert das nicht. Denn Franz Ferdinand hat es geschafft, bei einem Vier-Augen-Gespräch dem Kaiser diesen Wunsch abzuschlagen. Ja. Eigentlich. Nein, also eigentlich war es so, dass Franz Ferdinand was dagegen hatte, dass Leopold Wölfling diese Reise macht. Und hat ihn dazu gebracht, dass er ihn auf ein Torpedoboot abkommandiert. Ja, und stattdessen geht er dann auf Kaiserin Elisabeth auf das Schiff und ist dann dort mit Franz Ferdinand eingesperrt.
Das kann man so sagen.
Und ja, weil Franz Ferdinand eben eine Weltreise machen wollte und der Wölfling war ihm ja im Prinzip unterstellt. Und er hat ihm gemeint, das hat Franz Ferdinand auf jeden Fall sehr gut gefallen, dass er ihn im Prinzip schikanieren konnte, herumschicken können, was auch immer. Und dazu gibt es auch ein Bild. Also das stimmt auf jeden Fall, dass er Leutnant war und Franz Ferdinand der Gast auf dem Schiff.
Ja, genau. Also er trägt eine Marineuniform, weiße Uniform. Der Leopold Ferdinand und Franz Ferdinand ist eben in Zivil gekleidet und das ist ein ganz ein nettes Bild. Also offensichtlich ist es der Weihnachtstag oder der Weihnachtsabend, wo sie sich versammeln vor einem überschaubar großen Christbaum auf diesem Schiff und beide sitzen, also beide Ferdinands, wenn man so will, sitzen nebeneinander, einer links, einer rechts vom Christbaum und ja, posieren halt für die Kamera und kann man sich anschauen. Das Bild ist noch existent, ist ganz spannend, sich das ein bisschen zu Gemüte zu führen.
Man sieht die Begeisterung in Wölflings Augen.
Ja, na, beide sind unglaublich happy. Also, da spritzt die Freude richtig.
Und Franz Ferdinand provoziert Leopold halt immer wieder, auch auf dieser Reise. Er schimpft auch wie immer über den Kaiser. Also er sagt zum Beispiel, der Kaiser ist zu weich und zurücksichtsvoll. Er hat seine Verwandten viel zu sehr verwöhnt und das ist ihnen zu Kopf gestiegen. Aber wenn ich als Kaiser bin, werde ich jeden an seinen Platz verweisen. Also er muss schon sehr arrogant gewesen sein. Er sagt dann auch, du wirst der Erste sein, den ich gründlich belehren werde. Also, ja, ein netter Zeitgenosse. Und er hat ihn dann irgendwie auch am Handgelenk gepackt. Es war eben am Schiff nach so einem Saufgelage von Franz Ferdinand, wo eben der Wölfling arbeiten musste. Und er hat sich dann losgerissen, angeblich. Und dann hat der Wölfling gesagt, wenn du nicht sofort verschwindest, stehe ich für nichts. Und dann fragt er ihn, ja, was willst du denn tun? Und er sagt, ich werfe dich über Bord. Also der Wölfling schreibt dann so, er war wirklich bereit, es zu tun. Also und das hat Franz Ferdinand auch gemerkt an seinem Blick oder an seiner Körperhaltung. Ich habe keine Ahnung. Ja, daraufhin wurde er plötzlich wieder nüchtern und ist weggegangen.
Das ist jetzt ein enttäuschendes Ende, muss ich sagen.
Ich habe auch das wieder verhaftet oder irgendwas. Ja, genau. Ja, vor allem, er murmelte, du bist wohl verrückt geworden. Kehrte mir den Rücken zu und ging pfeifend davon. Oh, he's looking.
Platsch. Mann über Bord. Genau. Ich weiß nicht. Die zwei dürfen sich wirklich nichts geschenkt haben. Auch nicht zu Weihnachten offensichtlich, 1892. Denn es gibt beispielsweise die Überlieferung, dass Leopold Wölfling, also damals noch Leopold Ferdinand, nicht nur sehr ungehalten war, also Franz Ferdinand provoziert hat und wahrscheinlich auch vice versa, sondern dass er auch dem Captain keinerlei Gehorsam mehr geschuldet hat, dass er herumgestritten hat, provoziert hat und dass er sehr viel mit den einfachen Kadetten verkehrt hat und nicht in die Offiziersmesse ging oder nur sehr selten, was auch nach dem, was du gerade erzählt hast, jetzt nicht unbedingt verwunderlich ist. Hinzu kommt aber noch, und ich nehme mal an, dass, ja, das geht auf Franz Ferdinand zurück, das schreibt er nämlich an den Franz Josef in einem Brieflein, dass sein italienischer Anverwandter zuerst sehr viel Zeit mit den einfachen Seekadetten, sprich den Matrosen, verbringt, was seinem Stand schlicht und einfach nicht entsprochen hätte und so weiter und so fort.
Ja, Matrosen. Genau. Aber, wir auch dazu.
Ja. Aber Kombüse oder Matrosen?
Na, warte, das kommt jetzt noch, denn die Geschichte geht dann weiter, dass unser Leopold Ferdinand nur noch sehr viel Zeit mit einem einzigen Kadetten verbracht hat hätte, ein bisschen zu viel, was dem Franz Ferdinand dann sehr sauer aufgestoßen ist. Also mit anderen Worten, es wurde auf dem Schiff das Gerücht gestreut, dass es eine homosexuelle Verbindung gäbe zwischen den Zweien und das dürfte einer der Hauptgründe gewesen sein, warum es dann ernst wird. Spätestens bei dem Stopp in Australien während dieser Weltreise in Sydney wird er ausgeladen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er musste von Bord gehen und schnurstracks zurück nach Österreich kommen. Franz Josef hat ihn dann zurückbeordert, der durch Telegramme und Briefwechsel und so weiter war, der bereits informiert, dass die Weltreise ohne Leopold Ferdinand weitergehen wird. Und dann natürlich in Wien Rabatz. Also er musste in die Hofburg kommen, musste sich vor dem Kaiser persönlich rechtfertigen. Franz Josef war alles andere begeistert, davon kann man wärmstens ausgehen und wurde dann auch gleich saftig strafversetzt.
Davon schreibt er aber nichts in den Memoiren, oder?
Also er kehrt nach Europa zurück, nach Salzburg zum Vater. Und erhielt nach einem Monat die Benachrichtigung auf unbeschränkte Zeit für Urlaub. Und das heißt im Prinzip rausgeschmissen.
Ja, rausgeschmissen.
Aber es passt zusammen. Also nicht, dass es da wirklich eine homosexuelle Beziehung war,
das weiß man einfach
nicht. Vor allem nachher hat er sehr viele andere, eigentlich nur Frauen.
Also nur Frauen, soweit man das Leben halt noch irgendwie nachvollziehen kann, waren das dann nur noch Verbindungen mit Frauen. Also ja, das war natürlich alles eine sehr ruhmlose Angelegenheit.
Also da wird schon irgendwas gewesen sein, was er halt nicht beschreibt und was man heute wahrscheinlich schwer herausfinden kann oder momentan jetzt, wer weiß, vielleicht taucht plötzlich irgendwo irgendwas auf. Aber
es ist auch durchaus möglich, dass eben diese Gerüchte, diese Annäherung an eine mögliche Homosexualität auch schlicht und einfach noch dazu erfunden wurde, um ihn weiter zu diskreditieren.
Ja.
Ja, also das ist sehr möglich. Der weitere Lebensweg, soweit bekannt, von später dann eben Leopold Wölfling, weist nicht unbedingt darauf hin, er war dreimal verheiratet und da kommen wir jetzt vielleicht noch darauf, soweit man das rekonstruieren kann, also keine Scheinehen gewesen sein, sondern er dürfte diese Frauen mit voller Absicht wirklich...
Ja. Man muss sagen, Kaiser Franz Josef hatte relativ viel zu tun
mit
der Verwandtschaft, weil es war wirklich immer irgendwas, weil die Schwester war ja auch nicht besser,
waren
dann fast gleichzeitig irgendwie in der Schweiz unterwegs und haben rebelliert.
Richtig.
Und auch alle anderen Verwandten, also der Onkel ist ja Johann Orth, der auch Aussteiger war. Es gab ja noch ein paar, die ausgestiegen sind und eben Bürgerliche geheiratet haben. Also, und es waren aber auch sehr viele von der Toskana-Linie, die da ein bisschen komplizierter oder eben freiheitsliebender waren.
So Non-Konformismus irgendwie.
Ja.
Italienischer Natur. Irgendwie so kann man das sagen. Also ein weiterer ein weiterer Lebensschritt dann wäre noch der Versuch gewesen, ihn in die K&K-Armee einzureihen. Also das hat man dann auch noch probiert, von der Marine in die Armee.
Nach der Beurlaubung.
Nach der Beurlaubung. Man hat sich dann davon versprochen, dass er in der Armee, wo es halt noch ein bisschen strikter zuging, wo vor allem auch mehr zu tun ist, weil keine langen Schiffsreisen, wo man sich halt über weite Strecken dann auch langweilt, das wird auch so beschrieben, dass er dort also schlicht und einfach ein anderes Umfeld bekommt und sich vielleicht besser einfügt.
Aber da war er ja auch immerhin Hauptmann.
Ja, genau.
Richtig. Von dem Infanterieregiment.
Als Hauptmann und so weiter. Und
dann war das in Brünn und er hat gemeint, so was Langweiliges.
Ja,
Brünn war... passiert gar nichts und das war ihm irgendwann...
War kleine so Garnison in Brünn, richtig. Und dann kommen eh schon diese Damengeschichten, für die er dann in ganz Österreich wirklich bekannt wurde, seinerzeit. Also
weil
er
auch gute Wahlen wieder trifft.
Und richtig, also das beginnt dann eben mit der Wilhelmine Adamowitsch, das ist die mit Abstand bekannteste, die ja dann auch ehelichen wird im Jahr 1903. Und als Kaiser Franz Josef erfährt, dass eben ein damals noch Erzherzog sich nicht nur
mit... Vor allem, was war sie?
Ja, ja, das genau. nicht nur mit ihr abgibt, sondern dass er dann ernsthaft den Wunsch hegt, dieses Fräulein zu heiraten, dann kracht es halt endgültig, nicht? Also dann fliegen die Fetzen, der Franz Josef schickt ihn dann auch wirklich in einer der letzten Garnisonen, irgendwo ganz weit weg von Wien. Es gibt dann noch so eine Art Versuch, das irgendwie gütlich zu lösen. Spannenderweise geht er zunächst auf dieses Angebot, unter Anführungszeichen, von Kaiser Franz Josef ein, also sich endgültig vom Fräulein Adamovic zu trennen. Das funktioniert ein paar Wochen oder Monate und dann kommt es wieder zu einem Zerwürfnis. Franz Josef lässt ihn bestimmte Dinge nicht tun innerhalb der Armee und daraufhin verkündet er jetzt offiziell, also er wird das Fräulein Adamovic jetzt heiraten und jetzt reicht es ihm einfach. Ne?
Und das Problem an dem Fräulein ist nicht nur die nicht-adelige Herkunft, Nichten.
Sondern da gab es noch ganz andere Geschichten. Also sie wird beschrieben als junge Dame, die er da wahlweise im Augarten im zweiten Bezirk kennenlernt oder in Brünn und das Fräulein Adamovic hatte zumindest eine Zeit lang einen sogenannten Gesundheitspass.
Ja. Das heißt, sie war eine Prostituierte.
Sie war eine Prostituierte, hat angeblich schon früh Männergesellschaft gesucht, aus finanziellen Hintergründen. Prostituierte, Gelegenheitsprostituierte, sie war auch irgendwann einmal Kassiererin in einem Kaffeehaus und Bedienerin in einem Kaffeehaus und so weiter. Also jedenfalls nicht die Art Frau, die der gute Ohm, also Kaiser Franz Josef, für seine italienischen Neffen gesehen hätte. Ja, also aus dynastischer Sicht entwickelt sich das Fräulein Adamovic immer mehr zum Kardinalsproblem. Franz Josef in Wien stocksauer, also der wird wirklich zur Weißglut getrieben da und weiß sich dann nicht mehr zu helfen, als seinen Anverwandten da auch eine Weile in ein sogenanntes damals noch Irrenhaus zu stecken. Mhm. Gibt auch noch eine kleine Episode dazwischen und da lenkt er aber noch ein. Also da sitzt er hinter Gitterstäben im wahrsten Sinne des Wortes und richtet dann reumütig ein Schreiben an Kaiser Franz Josef, dass er halt diese ganzen Geschichten irgendwie beenden wird und offiziell beenden wird. Ob er das wirklich getan hat oder ob die Absicht halt wirklich vorhanden war oder das Ganze nur eine Finte war, dass er da wieder rauskommt, ich lasse das mal dahingestellt. Jedenfalls wird dieses Verhältnis natürlich nicht völlig abreißen, sondern sich dann wieder intensivieren, bis es eben zu diesen Heiratsabsichten kommt und dann ist halt Schluss mit lustig. Letztlich wird er auf seine Titel, seine Familienzugehörigkeit, seine Erbansprüche, seine Orden, all diese Dinge dann ganz offiziell verzichten in einem sehr kurzen Brief. Übrigens, der grammatikalisch übrigens falsch geschrieben ist, das ist auch spannend. Ob das mit Absicht so war oder ob er wirklich da irgendwie gerade neben sich stand, das lasse ich dahingestellt. Jedenfalls wird dieses Schreiben an Franz Josef abgeschickt und nach einem längeren Hin und Her, denn er verzichtet zwar auf seine Titel und seine grundsätzlichen Ansprüche, will aber schon natürlich finanziell im Zuge des Habsburgischen Familienfonds eine Absicherung hinter sich wissen. Also da gibt es Diskussionen, da muss der Kaiser Franz Josef sogar den Ministerrat einberufen und ein paar Juristen auch noch. Der Wölfling, der sich dann schon Wölfling nennt, wird ebenfalls Juristen zur Rate ziehen und den Franz Josef da so ein bisschen zum Schwitzen bringen, also zumindest wird das so dargestellt, bis alles ausgehandelt ist und natürlich wird er auch wie andere Aussteiger aus dem Hause Habsburg jetzt nicht auf die Straße gestoßen, wo er vor sich hin hungern muss, sondern mit entsprechenden Apanagen, also so eine Art Pension, die monatlich ausbezahlt wird und einer Einmalzahlung auch zuvor relativ gut finanziell aussteigen.
Aber es gibt auch eine Bedingung, er muss Österreich verlassen.
Genau, stimmt, auch das ist wichtig.
Und das verzeiht er Franz Josef nicht, also da sagt er, er versteht es nicht.
Genau, Franz Josef besteht auf diesen Passus, das ist wahr. Und das Ganze spielt sich ab im Jahr 1902 und wie du, Lena, zuvor ja schon gesagt hast, ungefähr zur selben Zeit, wie diese ganzen Konflikte und Schwierigkeiten und auch rechtlichen Probleme da hin und her gewälzt werden, taucht das Schwesterchen von ihm auf, die in Sachsen nämlich auch für Wirbel sorgt, also die Zeitungen sind voll.
Einen der größten Skandale, das gab es.
Genau.
Vorher nicht, nachher nicht, was die gemacht hat. Das
machen sie. Also die Toskaners hatten es drauf. Das darf man, glaube ich, schon so
wobei
sagen.
Wobei man auch sagen muss noch dazu, als Frau sich ja, das trauen, was sie gemacht hat.
Das kommt noch dazu, richtig. Also von seiner Seite Männer, das ist eine Sache, wenn Frauen das Heft in die Hand nehmen und dann eine bestehende Ehe mit, wenn man auf jeden Fall mehrere, eine ganze Handvoll Kinder schon.
Ja, aber vor allem auch eins im Bauch.
Noch eins im Bauch, richtig. Und auch das ist ja wichtig. Also mit dem Thronfolger von Sachsen, verheiratet und plötzlich nicht mehr. Also, sie hatte keine Lust mehr.
Ja, so der war anscheinend auch sehr nett. Eigentlich geht es ja noch relativ gut für sie aus.
Ja, stimmt. Ja.
Also, ihr Problem war eher der Schwiegervater. Mhm. Sie hätte nur ein bisschen durchhalten müssen, aber das hat sie eben nicht geschafft, weil der ist ja dann auch relativ bald gestorben.
Und dann gibt es eben noch den Sprachlehrer der Kinder, nicht diesen Herrn aus Belgien da, der dann mit ihr gleich mit aus Sachsen das Weite sucht. Und man trifft sich dann in einem lustigen Kreis in der Schweiz bereits.
Mit der Frau Adamowitsch und dem Herrn Wölfling.
Genau, die Frau Adamowitsch, die kommt dann ein paar Tage später dazu. Also Wölfling, Leopold und seine Schwester Louise, damals noch im Schlepptau von dem Herrn aus Belgien. Also die treffen sich alle vier quasi und versuchen dann gemeinsam Lösungen zu finden. Das ist alles eine relativ komplizierte Angelegenheit.
Mhm. Interessante Familienverhältnisse.
Ja, das ist eine durchaus kurzweilige Familie. Also die sorgten immer wieder für Spannung. Die österreichische Presse und eben in dem Fall auch Richtung Sachsen, das war, oder die deutsche Presse, das hatte schon Potenzial.
Ja, vor allem das war wirklich ein Riesenskandal, weil das jetzt die Kronprinzessin einfach mal das Land verlässt, also hochschwanger. Und auch sagt, noch so im Durchbrennt, ja, mit dem Lehrer, also eigentlich einem Bürgerlichen, sag ich jetzt mal, ihre eigenen Kinder zurücklässt und es aber dann schon nachher eigentlich so ist, dass das Volk sie wieder mit offenen Armen empfängt. Mhm. Also die nehmen ihr das nicht krumm, die haben schon verstanden, warum sie geht. Wobei aber in ihrem Fall war der Mann ja eigentlich ein sehr lieber Charakter,
also kein richtig,
der ja dann auch im Prinzip verziehen hat. Also sie sind nicht wieder zusammengekommen, aber er hat sie sein lassen, sage ich jetzt einfach mal. Aber er hat dem Vater versprochen, noch auf dem Sterbebett, dass er die Frau nicht zurückholt.
Also, das hatte schon.
Und so pflichtbewusst war er dann schon, dass er das auch eingehalten hat, obwohl er ja dann König war.
Und was unseren Leopold Wölfling betrifft, der ist immer noch vernarrt in seine Wilhelmine.
Ja, aber es bröckelt schon.
Aber es bröckelt schon ein bisschen, denn man zieht jetzt in die Schweiz, in der Nähe des Örtchens Zug. Genau, direkt am Seeufer in eine Villa, die übrigens der Papa gekauft hat, der Großherzogliche Nando, ja, Ferdinand IV. Und dort beginnt es dann aber relativ bald zu bröckeln. Also da hast du recht, weil es gibt halt große Unterschiede. Er ist hochgebildet beispielsweise, als ein Mann von Welt, während Wilhelmine aufgrund ihrer Herkunft jetzt sehr viel weniger Bildung hatte. Ich bin ein bisschen vorsichtig, das alles zu zitieren, was geschrieben wird, weil die Presse natürlich auch bösartig ist. Also es kommen da Statements wie, dass sie nicht einmal lesen konnte. Also dass sie quasi Analphabetin war. Ob das jetzt wirklich so stimmt oder nicht, kann ich jetzt aus meiner Warte hier nicht beurteilen. Aber natürlich war der Bildungsstand grundsätzlich wesentlich niedriger. Was auch gestimmt haben dürfte, ist, dass Wölfling seiner Frau Wölfling versucht hat, mittels Privatunterricht, den er teilweise auch selbst gehalten hat, diese Lücken zu füllen oder das Niveau zu heben. Und das dürfte aber nicht wirklich funktioniert haben. Also sie war offensichtlich nicht sehr interessiert an diesen Dingen. Innerhalb gewisser Grenzen vielleicht auch nachvollziehbar, weil wenn er ihr höhere Mathematik beibringen will, das ist jetzt vielleicht nicht so spannend. Aber Literatur, Kunst und diese Sachen, also das war offensichtlich nicht so sehr ihrs. Aber es gibt was anderes, das sie gerne mochte. Das ist dann auch zum Problem werden wird für ihn.
Gut. Also für was hat sie sich noch interessiert?
Für alternative Lebensweisen.
Wie alternativ?
Sehr alternativ.
Okay.
Ja, das kann man, glaube ich, schon so stehen lassen.
Was war für damals alternativ? Weil ich vorstelle, man versteht andere Dinge heutzutage vielleicht von alternativ.
Gleich mal vor.
Ja, die Lena wird uns da jetzt weiterhelfen.
Weil im Prinzip gibt es nach 4 Jahren die Scheidung.
Ja, richtig.
Und in diesem Artikel steht halt drinnen, warum. Also in dem Artikel steht: Das ist die Sensation von heute. Merkwürdiger beinahe noch als die Tatsache, dass das ungleiche Paar nunmehr auseinandergeht, sind die Ursachen, welche dem Ehepaar ein Beisammensein als Ding der Unmöglichkeit erscheinen lassen. Neben den erklärlichen Verdrießlichkeiten, die sich zwischen dem hochgebildeten ehemaligen Erzherzoge und der des Schreibens unkundigen einzigen Kaffeehauskassiererin ergaben, stellten sich noch Misshelligkeiten ein, die man kaum vorhersehen konnte. Frau Wilhelmine hat die Neigung ihres Gatten endgültig dadurch verloren, dass sie es sich in den Kopf gesetzt hatte, ein naturgemäßes Leben zu führen. Die Marotte begann damit, dass die Frau Vegetarierin wurde und kein Fleisch essen wollte. Ihr Mann hatte nichts dagegen. Warum sollte auch die Frau, die man liebt, nicht das essen, was ihr am besten schmeckt? Dann verlangte sie aber, dass auch ihr Gatte sich des Fleischgenusses enthalten sollte. Es kam nun zu heftigen Szenen. Der Weg zu dem Herzen des Mannes führt bekanntlich durch den Magen. Und im Palais des Papa Großherzogs von Toskana und in der Hofburg speist man nicht vegetarisch. Aber die Frau ließ nicht locker. Sie verleidete ihrem Manne die Suppe, welche jedem Vegetarier als Tierleichenwasser ein Gräuel ist. Sie verdarb ihm den Appetit am Rostbraten, da kein Vegetarier gebratenen Kadaver zu sich nehmen darf. Sie schüttelte sich vor Grauen, wenn er eine Eierspeise aß, da diese nur durch brutale Ermordung ungeborener Hühner hergestellt werden kann. Der Mann blieb nicht lange standhaft. Er hatte einst der ganzen Welt getrotzt, die Bande der Familie gelöst, unermessliche Vorteile leichten Herzens aufgegeben. Aber einer geliebten Frau gegenüber ist auch ein starrköpfiger Wölfling fromm wie ein Lamm. Er biss in den sauren Apfel und in das andere Obst und Gemüse, das ihm seine Frau servierte. In einer Ehe schluckt ein Mann gar vieles herunter. Warum sollte dieser Erfahrungssatz nicht auch auf vegetarische Kost angewendet werden? Aber dann trieb es die Frauen noch Ärger. Sie bekehrte sich völlig zum Naturmenschentum. Sie hörte auf, ihr herrliches Haar zu pflegen, sondern ließ es wild wachsen, wie es die Natur wollte. Sie trug keine Leibwäsche, denn dies ist nicht natürlich. Sie vernachlässigte ihre Kleider, die in natürlichem Schmutze starrten. Das wurde aber dem Mann zu bunt. Deswegen hatte er nicht seinen erzherzoglichen Titel abgelegt, sich mit seiner Familie überworfen und in die Schweiz begeben. Alle Eigenschaften, welche Leopold Wölfling früher an seiner Frau gefallen hatten, verschwanden immer mehr, je stärker die exzentrische Frau sich vernachlässigte. Aber es fand ich so groß.
Ja, also man sieht, da haben sich relativ schnell, also wirklich schon recht bald, gravierende Änderungen ergeben. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Wilhelmina in Ascona diese Leute kennengelernt hat. Also dort war eine Siedlung, eine Ansiedlung von Naturmenschen, die haben sich auch so genannt, und zunehmend sukzessive fällt sie in extremere Handlungs- und letzten Endes auch eine extremere Lebensweise zurück. Zu dem Zeitpunkt war Leopold Wölfling auch inskribiert, matrikuliert an der Technischen Universität in Zürich, wie vorher schon erwähnt. Dort fährt er gern hin, also es gibt Zeiten, da ist er fast jeden Tag dort, hört als außerordentlicher Hörer die Vorlesungen, hat mit den Professoren auch relativ gutes Einverständnis, wird als begabt eingestuft und so weiter und so fort. Und da gibt es ein paar Aussagen von Studenten, Kommilitonen, die ihn auch da beschreiben. Und je nachdem, in welchem Zustand er sich befindet, also wie es zu Hause gerade zugeht, ob er seiner Frau dann mehr nachgibt oder nicht, wird er beschrieben beispielsweise, als hätte er ausgesehen, Originalzitat, wie ein Wilder. Ja, also völlig ungekämmt in irgendwelchen schmutzigen Sachen. Kommt er dorthin und ist mehr oder weniger, also kaum, dass er sich das Gesicht wäscht, weil seine Frau diesen extremen natürlichen Lebensstil pflegt und ihn halt zwingen will, zumindest eine Zeit lang da mitzumachen. Und das färbt auf die Umwelt einfach ab. Also er hält das nicht durch. Bis ihm dann halt doch der Kragen platzt. Also dann
kommt. Aber es war nicht die letzte Frau.
Das war bei weitem noch nicht die letzte Dame.
Hat er das Ende der Ehe in seinen Memoiren irgendwie beschrieben oder auch gar nicht?
Sie kommen gar nicht vor. Frauen ist kein Thema. Aber er erwähnt eigentlich nur in den Memoiren, und ich glaube auch um das geht's ja, eigentlich ums Kaiserhaus. Also seine Erfahrungen, als er da die Audienzen hatte bei Franz Josef, wie das halt war. Ja. So generell das Verhalten dort. Also, dass man sich immer abmelden musste, wenn man ins Theater wollte oder generell in die Stadt rein, und man musste spätestens gleich um 22 Uhr da sein. Dann wurde alles dicht gemacht. Ansonsten, und das fand ich am allerärgsten, Kaiser Franz Josef hat anscheinend immer in der Früh dann einen Bericht bekommen, wer wann wo nach Hause gekommen ist. Also die wurden wirklich so überwacht.
Überwacht.
Mhm. Also ich weiß nicht, ob man irgendwie die Leute schmieren konnte. Mhm. Also was ja mal ganz klar ist, was in allen Memoiren von egal von wem vorkommt in dieser Zeit, ist Meierling. Beziehungsweise in dem Fall weniger Meierling als jetzt Rudolf, weil mit Rudolf hat er sich verstanden. Aber gefühlt hat er ihn zweimal gesehen und erzählt dann aber auch, man merkt, er hat sich verändert, und er sagt dann auch zu ihm, leb wohl. Und das ist so ungewöhnlich. Und dann war ja schon klar, dass es komisch ist. Also sie haben dann immer alle schon eine Vorahnung, aber komischerweise hat ihn keiner gerettet, ne? Oder ja, hatten mal nachgefragt.
Aber dann merkt man, dass es wohl immer noch alle wirklich brennend interessiert hat. Weil wenn das jeder in seine Memoiren einbaut, ist das eigentlich ein Garant, dass es gekauft wird.
Mhm. Ja, das beginnt schon beim Ketterl, der zu dem Zeitpunkt meilenweit weg war. Also noch nicht einmal im Wiener Hofer.
Ja. Der Wölfling war eben schon da, weil das war kurz vor Meierling. Also es war Ende 88, 89, weil er bei der Audienz war. Also soweit ist das zumindest belegt. Und er trifft auf Rudolf dann im Hotel Sacher. Also es ist so, dass Franz Ferdinand ja mit ihm im Theater ist. Also mit Leopold Wölfling und noch weiteren Personen. Wo dann Franz Josef auftaucht, um Katharina Schratt zu sehen. Und Franz Ferdinand nimmt ihn dann eben mit ins Hotel Sacher, weil das dann eben heißt, ja, da gehen halt alle hin, die wichtig sind. Und das gehört halt dazu, weil er ist ja nicht so einer, der gerne Party macht, erzählt halt immer. Und dann taucht Rudolf auf und der freut sich, ihn zu sehen, weil sie sich ja so gut verstehen. Was sonst keiner weiß irgendwie. Und er ist ja auch nicht so viel da, das meine ich, er ist ja mehr in Salzburg, also was sollen die viel miteinander zu tun haben? Und er mir auch sagt so, oder irgendwie kurz erwähnt, dass es mit der Stefanie halt auch nicht so die perfekte Ehe ist. Die Wetzerer wird natürlich gar nicht erwähnt. und auch nicht, warum er das macht. Also es gibt dann wie immer dieselben Geschichten, Mord. Also er glaubt ja nicht an Selbstmord, erzählt aber trotzdem, dass er wohl schon gewusst hat, dass er stirbt. Also ist auch immer so seltsam. Also es ist auch nicht ganz schlüssig, was er da redet, ja, finde ich. Ja. Also dem kann man jetzt auch nicht, das kann man alles nicht so ernst nehmen.
Ja. Nein, das ist, also er bezieht sich da auf seinen Papa auch, also der Leopold auf seinen Papa, eben den Großherzog, Lieblingsfreund von, also Lieblingsfreund nicht, aber Alleinunterhalter für unsere liebe Kaiserin Elisabeth. Und der sagt eben auch nicht, also dass eine der gängigsten Theorien, die sich lange Zeit noch gehalten haben, eigentlich, dass das Ganze ein Mord an Rudolf war durch die berühmte Champagnerflasche, nicht? Also das ist die Version, die er da und das Volk bringt, dass eben ein Mitglied des Hauses Baldazzi ihn erschlagen hätte mit einer Champagnerflasche im Zuge eines Alkoholgelages. Und was jetzt schon nicht mehr ganz so logisch klingt, das Ganze klingt nicht sehr logisch, aber was dann noch dazu kommt, ist, dass die Marie Wetschra dann von ihrer eigenen Familie erschossen wird, die zufällig gerade um die Ecke biegt und dann wird sie auch noch erschossen. Also es ist ein Wirrnis, ja. Und das ist ja die gängige Theorie, die eben Leopold Wöffling in den 20er Jahren dann nochmal richtig unter das Volk gestreut hat.
Vor allem macht das ja irgendwie relativ wenig Sinn, weil warum kommt dann von Franz Josef nicht eine Verurteilung der Baldazzis?
Ja, das ist richtig, genau.
Dann lasse ich sie doch nicht sagen, danke, gut war's.
Ja, stimmt.
Oder? Also irgendwie...
Er begründet das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit einer Ehrengeschichte, also das, oder mit einer eben Peinlichkeit, dass man das im Kaiserhaus nicht hätte verbreiten oder in der Öffentlichkeit nicht hätte verbreiten können, dass Rudolf eben ermordet wurde im Zuge irgendeiner Orgie. Also ja, es ging, wäre in die Richtung gegangen. Also das ist die Argumentation, die er bringt. Und deswegen hat man es verheimlicht und ja, die sehr viel bessere Version von Selbstmord und Mord an einer 17-Jährigen, die gar nicht auffällt. Und also solche Dinge, das ist alles halt überhaupt nicht schlüssig.
Was aber auch bei ihm ist, dass sehr schnell das Gerede vorhanden ist, dass eben Mary Wetzerer auch gestorben ist. Also es ist gar nicht so lange ein Geheimnis, wie man, finde ich, später so erzählt in der Forschung. Also es ist relativ schnell klar, dass Mary Wetzerer also auch in Meierling irgendwo zu Tode gekommen ist. So. Das heißt, sie muss ja schon vorher irgendwie Teil der Gesellschaft gewesen sein, wenn das allen so klar ist, dass sie mit dem Rudolf gestorben ist. Aber ich finde es halt auch ein bisschen seltsam, dass jetzt der Wölfling da
um die Ecke kommt mit dem,
Also jeder kommt so um die Ecke, das meine ich. Das ist ja bei der Fuga auch nicht anders. Es ist ja im Prinzip bei jedem. Und ich meine auch, es gibt Marie Valerie, das Tagebuch, die, glaube ich, die Tage dann nacherzählt. Das heißt, das macht es ja auch ein bisschen seltsam. Also ich würde gerne mal das Tagebuch sehen und schauen, ob da nicht Seiten fehlen.
Ja, das wäre spannend.
Weil es ist schon sehr seltsam, wie sie dann nachher drauf kommt, dass, also so, ja, jetzt habe ich mich gesammelt und also wie viel da stimmt, ist halt auch die Frage. Aber ja, das ist ja sowieso ein eigenes Kapitel, Meiling. Die Memoiren von Leopold Wöffling, die übrigens den folgenden Titel tragen, als ich Erzherzog war, sind ja 1935 rausgekommen und beziehen sich die meiste Zeit auf das Leben am Hof, wo Leopold Wöffling eigentlich nur sehr wenig Teil war. Also er erzählt viel vom Wiener Hof, aber die meiste Zeit hat er ja in Salzburg verbracht oder auf See, von daher...
Kann nicht so viel Erfahrung sein. Ja.
Und es sind einfach viele Geschichten und er weiß genau, welche interessieren damals. Und es ist wie immer Meierling. Es ist wie immer Kaiserin Elisabeth. War die jetzt wirklich so eine Fee, wie alle glauben? Oder war sie nicht auch ganz eine böse, alte Frau?
Und?
Nein, sie ist wieder ein Traum.
Mhm.
Ja.
Langweilig.
Hier ist sie auch ein Sonderling, deswegen. Mhm. Deswegen geht's. Bei der Fugger zum Beispiel, bei der Gräfin... Nora Fugger, die war immer Team Ludwig Victor. Die redet nicht so nett über Elisabeth. Und auch nicht so nett über den Rudolf. Also das ist immer so...
Teams.
Man muss immer schauen, genau, in welchem Team wer ist. Und Leopold Wöffling war eindeutig bei Elisabeth Rudolf, natürlich auch bei Johann Orth und gegen Franz Ferdinand. Aber, was da jetzt mal ein Unterschied ist, er findet den Ludwig Victor gut. Dass er ja so nett war und es gab dann einen Skandal, aber er sagt nicht, was es ist. Also wir wissen ja schon, dass er im Kaiserbründel jemanden angefasst hat und deswegen... verbannt worden ist. Leopold Wöffling erzählt ihm nur, dass es da wohl etwas gegeben hat und er deshalb Wien verlassen musste. Aber er war ansonsten immer sehr lustig und sehr gesprächig und ja. Und er erzählt auch viel über die Erzherzöge, die eben auch für Franz Josef schwierig waren, also doch sehr viele Probleme gemacht haben. Und ausnahmsweise ist da jetzt auch Karl Ludwig dabei, weil normalerweise ist es so Otto, was man so kennt, eben Franz Ferdinand. Er selber. Gut, dass er sich jetzt nicht selber ins schlechte... Licht rücken wird, ist schon klar.
Das stimmt.
Aber habe das noch selten erlebt, dass jemand so über Karl Ludwig schimpft, also über den Bruder von Franz Josef. Und er schreibt doch rein, wie die Gräfin Larisch, also die Nichte von Kaiserin Elisabeth, ihn fand. beziehungsweise die hat das hat ihn auch in ihrem Buch erwähnt. Und sie hat ihn beschrieben als einen fetten alten Mann mit tierischen Instinkten. Also finde ich schon relativ
heftig. Das ist recht hart.
Heftig.
Ja, das ist recht hart.
Und Leopold Wölfling geht da noch weiter und der schreibt: Ich sehe deutlich ein dickes rotes Gesicht vor mir, die kleinen verschwommenen Äuglein und den riesigen Mund mit den sinnlichen Lippen, auf denen sich beim Sprechen immer Speichel ansammelte. Ich sehe seine riesigen, behaarten Hände mit den kurzen, fetten Fingern. Ich höre seine heisere Stimme und das raue Lachen. Die Leidenschaft dieses Menschen waren alte Weine und junge Frauen, Pferde und Jagd. Nichts anderes interessierte ihn, nichts anderes gab es für ihn. Wenn man in seiner Gegenwart von Wissenschaft, Literatur und Kunst zu sprechen begann, hielt er sich beide Ohren zu und knurrte mit verächtlich geschürzten Lippen: Ich werde seekrank, wenn ich das höre. Also, der muss schon auch ein Traummann. Spezieller Charakter gewesen sein, ähnlich wie sein Sohn. Ne?
Es ist aber gut, dass er als der Erzherzog gilt, der dann die ganzen Kulturevents eröffnen musste. Vielleicht hat es ihm gereicht irgendwann.
Voll. Das habe ich nämlich auch eher überraschend gefunden.
Ich wollte gerade sagen, ja, das finde ich spannend. Das steht wirklich in sehr grellem Kontrast zu dem Bild, das man von ihm kennt. Also Kultur beflissen von oben bis unten.
Mhm, der hat einen schlechten Tag gehabt am Tag.
Man weiß es nicht. Ja. Das ist nur interessant, dass der wirklich Dinge reinschreibt, die eben in echt wirklich im Gegensatz zu dem Gegenbereich zu dem stehen, was normalerweise kolportiert wird über die Person halt.
Wie er auch noch erwähnt, ist die Frau von Karl Ludwig, also die letzte Frau. Das war Maria Theresa von Portugal, die er sehr geschätzt hat, die es aber wohl nicht sehr leicht hatte mit Karl Ludwig eben, weil er sie meistens ignoriert hat. Oder auch nicht, also auch sie beleidigt hat vor allen anderen, also eben nicht nur unter vier Augen, also das erwähnt er extra, sondern wirklich vor der versammelten Mannschaft, vor dem Kaiserhaus. Und teilweise hat er noch gar nicht mit ihr geredet, also die war richtig, ja, wäre gerne gegangen.
Was den Wölfling betrifft und seinen Gattinnen, da gab es ja mehrere. Das sollten wir vielleicht auch noch kurz anbringen. Also die Wilhelmine war mit Abstand die bekannteste. Das endet dann in endlosen Zwistigkeiten. Schon wenige Jahre nach der Eheschließung wird die Ehe schon wieder geschieden. Und dann gibt es eine richtige Prozessflut, die sich über weitere Jahre hinweg zieht. Also die Wilhelmine wird zwar grundsätzlich finanziell einmal abgesichert, das schon, aber das reicht offenbar nicht. Und es gibt gleich mehrere Prozesse, die sich da dahinziehen, die immer wieder aufgewärmt werden, teilweise sehr kuriosen Inhalts waren. Also die ganze Geschichte hat ein sehr unerfreuliches Nachspiel. Und was noch zu erwähnen wäre, ist, dass wird auch in Zeitungen so kolportiert, aber das dürfte höchstwahrscheinlich auch stimmen, dass genau 7 Tage, nachdem die Scheidung einmal durch ist, von Wilhelmine Adamovic er bereits wieder Richtung Ehegericht marschiert mit einer neuen Dame. Also er hat genau eine Woche sich Zeit gelassen, um dann sofort wieder ein neues Projekt unter Anführungszeichen anzuleiern. Ein neues Eheprojekt, ein neues Liebesprojekt mit einer gewissen Maria Magdalena Ritter aus Deutschland, die ebenfalls Prostituierte war, also die in Berlin beispielsweise unter sittenpolizeilicher Aufsicht stand, wie es so schön hieß, also eindeutig diesem Gewerbe nachgegangen ist. Und da gibt es noch ein paar Beschreibungen über sie, weil die holt er nämlich auch in die Schweiz. Und die wird eben beschrieben als ein anderer Typ, groß, schlank, dunkelhaarig, sehr elegant gekleidet. Aber auch diese Ehe wird in keiner Weise glücklich werden. Also es sind nicht mehr so viele Details bekannt wie bei seiner ersten Verbindung mit der Adamovic. Offensichtlich wird sie in den späteren Jahren krank werden. Man spricht von einem Nervenfieber, was genau dahinter steckt, den muss ich offen lassen. Aber die Ehe zerbricht mit höchster Wahrscheinlichkeit an diesen pathologischen Veränderungen seiner zweiten Frau.
Ich finde es auch immer spannend, dass er alle seine Frauen nicht in Memoiren erwähnt. Weil im Prinzip stirbt Franz Ferdinand, stirbt Franz Josef, dann kommt die Zeit vom Ersten Weltkrieg, wo er eben auch kein Geld hat, aber er wieder in Wien ist. Und dann auf den Straßen auch immer wieder Adelige trifft, die eben auch nichts haben, die sich auch verschämt irgendwie wegdrehen. Teilweise eben auch Personal vom Kaiserhaus. Also wo er auch sagt, eigentlich wollten wir uns grüßen, aber wir waren beide so...
gehemmt.
Ja, aber auch so dieses, beide in einer schwierigen Situation. Man hat sich einfach geschämt, also auch von beiden Seiten. Und dann ist man da irgendwie bei der Straßenbahn gestanden, aber man hat einfach nicht miteinander geredet. Also dass er da auch ein bisschen beschreibt, dass es auch für den Adel nicht so einfach war. Und dann geht es auch darum, dass er überlegt, wie er irgendwie Geld verdienen kann. Und er nimmt auch ein paar Jobs dann an, aber er gibt sie immer wieder auf, weil... Also er kann ja viele Sprachen, das wissen wir ja. Ich glaube 12 Sprachen sogar. Und wollte eben auch so mit den, also irgendwie Übersetzungen, so in dem Bereich arbeiten. Und da hat er irgendwann einen Job bekommen, aber im Prinzip, weil er Erzherzog war. Und dann wurde er eingeladen zu ihm nach Hause, weil da irgendwie eine Feier war. Und da standen dann ganz viele Freunde, die eigentlich nur wissen wollten, wie es so war am Hof. Und daraufhin ist er gegangen. Also gesagt, das interessiert ihn nicht, er möchte nicht drüber reden, was ich schon mal interessant finde, weil das ein paar Mal vorkommt, dass sie nur wollen, weil er Erzherzog war in verschiedenen Sparten und er dann den Job annimmt, für den Habsburger Film in Berlin am Anfang eine Rede immer zu halten. Das macht er dann und da ist er super begeistert und dann sagt der Direktor dort, ja, warum nicht auch in anderen Städten? Und er so, ja. Und dann hält er jetzt meinen Vortrag über die kaiserliche Familie.
Hat das Geld gepasst dort? Ist es das gewesen?
Das ist nicht. Also ich glaube auch, dass er nach Berlin konnte, weil Berlin hat er geliebt. Mhm. So ist eigentlich auch Leopold Wölfling, also Wölfling entstanden, weil er Franz Josef irgendwann mal gefragt hat, ob er eine Reise machen darf eben durch deutsche Städte. Und er hat gesagt, ja, und du reist dann unter dem Namen Wölfling. Also er hat ihm eigentlich diesen Namen gegeben. Ich weiß nicht, ob das ein Teil des Titels ist, wie Hohenems.
Ja.
Aber seit dem Zeitpunkt war ihm Wölfling geboren. Und genau, er ist in Karlsruhe, Nürnberg, Düsseldorf zum Beispiel. Und dann kommt irgendwann zurück nach Berlin. Und dann findet er einen Verleger und der sagt ihm, ja, schreiben Sie, also im Prinzip das, was Sie da gesagt haben, schreiben Sie halt noch mehr, das interessiert die Leute, schreiben Sie Artikel. Und das macht er dann und am Ende werden aus diesen Artikeln eigentlich die Memoiren. Soweit, so gut. Ist der Typ ja nicht so unsympathisch, unser Wölfling. Bis dann der letzte Satz kommt. Der 30. Januar 1933 ist gekommen. Mit Spannung und wahrer Herzensfreude habe ich den beispiellosen Aufstieg und die zielbewusste Gesundung des deutschen Volkes miterlebt, bedauernd, dass ich als Schweizer dazu nicht die Hand reichen konnte. Also ja, ab da war es dann etwas vorbei mit der Sympathie.
Ich meine, das ist wirklich das Ende von dem Buch. Und wann starb er?
Also er ist gestorben am 4. Juli 1935.
Sehr kurios das Ganze zu den Jobs, die er annimmt. Auch das ist ein Quell ewigen Skandals. Also die Presse, egal ob das jetzt noch die Presse innerhalb der Monarchie gewesen wäre, aber vor allem eben dann in der Zwischenkriegszeit, die stürzt sich natürlich auf all diese Dinge. Das sind sehr kuriose Sachen dabei. Auf der einen Seite, so wie du gerade gemeint hast, eben so Artikel, auch Vorträge. Da gibt es ein Beispiel, das sich hier in Wien ereignet hat, aus den Gründen des Wiener Eislaufvereins, den es ja heute auch noch gibt. Eine sogenannte Sommerredoute war das heißt so eine Art Festivität, wo Wölfling auch aufgetreten ist in Wien und der einen saftigen Skandal produziert hat, wobei er selber jetzt nicht wirklich, er hat eben schon aus seinen Memoiren, die da mehr oder weniger am Weg waren, das war im Jahr 1921 offensichtlich, ein bisschen was vorgelesen. Es hat sich herausgestellt, dass das wirklich unverfängliche Passagen waren, die er da präsentiert hat, ein bisschen was über sein Kindermädchen oder Kinderfrauen und so weiter, also nichts Wildes. Und trotzdem kommt es dann im Zuge dieses Auftrittes zu einer ziemlich wilden Schlägerei. Wiener Presse hat das natürlich sofort aufgegriffen. Allerdings war er selber persönlich nicht daran beteiligt, sondern Monarchisten auf der einen Seite, die ein Auftreten des ehemaligen Erzherzogs Leopold Ferdinand verhindern wollten und die Gegenseite, die politische, die das alles hören wollte natürlich. Was man noch erwähnen könnte, weil es das Image von Wölfling sehr stark geprägt hat in der Zwischenkriegszeit und das war relativ kurze Zeit vor dieser Lesung. Er war auch Schauspieler, er hat nicht sehr viel geschauspielert, er hat in seinen Memoiren davon geschrieben, dass es immer schon sein riesiger Traum war, die Bretter, die die Welt bedeuten, da irgendwie zu betreten. Er hat in Berlin bei einem Sketch mitgespielt, also für sehr viel mehr hat es nicht gereicht. In dem Kabarett, die Rakete hat das geheißen, das Haus. Also das waren so typischer 20er Jahre. Ja, das muss man sich einfach so vorstellen, wo er in einem für ihn extra zusammengestellten und geschriebenen Sketch mitgewirkt hat. Ich glaube, der Titel war irgendwas mit Hoheit kehrt heim oder Hoheit kehrt nach Hause, irgend so wie was war das, wo er singen und tanzen musste oder sollte als Admiral aus Honduras. Ja. Ja, also ich sehe, ja genau, ich sehe eure Gesichter gerade. Da ist er aufgetreten in einer weißen Admiralsuniform mit goldenen Dressen, also mit der entsprechenden Adjustierung. Dazu muss man aber sagen, dass er ja, wie gesagt, in seinem Vorleben auch wirklich bei der K&K-Marine war. Also er war jetzt kein Admiral, aber dabei war und das natürlich in Österreich sehr schlecht gekommen ist, vor allem in den ehemaligen aristokratischen Kreisen. Also wie gesagt, wir bewegen uns da im Jahr 1921, die das als reine Provokation gesehen haben, dass ein Habsburger, der tatsächlich in der Kriegsmarine tätig war, jetzt auf einer Bühne da eine Schmierenkomödie aufführt. Das Stück wurde auch von der deutschen Presse ziemlich schlecht bewertet, also er hatte keine schauspielerischen Qualitäten. Er war sehr hölzern angeblich und das hat alles nicht funktioniert. Aber solche Sachen kann man halt noch dazu sagen, um zu sehen, was er alles gemacht hat.
Wir haben noch was.
Um Geld zu machen und noch
ausgelassen.
Was. Genau.
Er hatte ja auch eine Kreislerei.
Oh ja, eine Kreislerei in Wien. Kreislerei für vielleicht Personen, die jetzt nicht aus dem Wiener österreichischen Sprachumfeld kommen, den Jargon nicht kennen. Kreislerei, wie könnte man zum Schreiben ein kleines
Gemischtwarenhandel.
Geschäft handeln. Genau. Richtig. Das heißt, es wurde berühmt. Auch die Wiener Presse hat das sofort aufgegriffen und natürlich zerlegt in neuen Einzelheiten, dass der ehemalige Erzherzog jetzt Knackwürste verkauft und Semmeln verkauft und solche Dinge halt. Und auch da gab es dann wieder einen Skandal in weiterer Folge, denn er war nicht erfolgreich bei der ganzen Geschichte. Also die Kreislerei ist relativ bald dann bankrott gegangen. Man hat dann ein Konkursverfahren einleiten müssen. Also man hat sich das alles wirtschaftlich genau angeschaut, auch von juristischer Seite. Und das war ein Desaster, weil die Wirtschaftsbücher teilweise gar nicht vorhanden waren. Also der hat wirklich nicht immer aufgeschrieben, was er einnimmt, was er ausgibt. Also seine,
hat so ein bisschen irgendwas gemacht.
Eher. Ja, seine, es gibt keine wirklichen brauchbaren Bücher, die belegen könnten, wie das ausschaut, auch steuerlich nicht. Und in dem Zusammenhang mit der Kreislerei der Schiffmühlenstraße, also in Kaisermühlen, mittlerweile Wien 22, auf der anderen Seite der Donau, arbeitet auch seine Ziehtochter, seine Adoptivtochter so mit, eine Frau Böhm, war das, die ein bisschen geheimnisvoll bis heute bleibt, weil man nicht wirklich sicher ist, obwohl man davon ausgeht, dass es seine leibliche, allerdings uneheliche Tochter ist. Böse Zungen, ihm nicht so gut gesinnte Personen gingen dann eher von einem Missbrauchsverhältnis aus. Also die war zwar schon volljährig dann, diese Frau Böhm, aber dass er ein erwachsenes Mädchen adoptiert sozusagen, das als älterer Mann, zu dem Zeitpunkt war er kein junger Mann mehr, das war schon in den letzten Jahren dann. Aber diese Frau Böhm war dann verheiratet mit einem Sozialdemokraten, der war dann auch bei den Heimwehren noch aktiv, also das splittet sich dann immer weiter auf. Die drei führen diese Kreislerei dann mehr oder weniger zusammen, aber das Ganze funktioniert wirtschaftlich überhaupt nicht. Also auch das ist Schiffbruch, genauso wie diese Theatergeschichten, auch das Schreiben von Memoiren ist nur leidlich finanziell erfolgreich, dann ist er irgendwann mein Würstelverkäufer für eine Weile. Dann ist er Fremdenführer in Wien, Übersetzer, so wie du sagst, Lena. Also er probiert alles.
Auch durch die Räume nämlich, weil er sich ja auskennt, Hofburg.
Ja, genau. Also er probiert alles aus irgendwie, nicht? Und für, wie gesagt, diese Reste der ehemaligen Hocharistokratie, für diese dann in den 20er Jahren schon zertrümmerte Gesellschaftsschichte, ist das natürlich kaum hinnehmbar. Ein Erzherzog, der Würsteln verkauft und der da sich als Fremdenführer irgendwie und Sänger versucht. Die Hemmschwellen dürften relativ gering gewesen sein. Und bei dieser Geschichte in Berlin, wo er in diesem Kabarett auftritt, da gibt es ein Interview, das hat ein Wiener Journalist, der war irgendwie zufällig gerade dort in der Nähe und hat das mitgekriegt und konnte ein Interview ergattern mit dem Herrn Wölfling, wie gesagt, schon ein bisschen ein älterer Herr, und der hat ihm auch klipp und klar ins Gesicht gesagt, dass er einfach Geld braucht. Ja, also, dass er mit dem Rücken zur Wand steht und seine Familie hilft ihm nichts. Also, der Journalist fragt ihn auch, naja, und was sagt ihre Familie dazu? Und er antwortet dann sinngemäß, naja, gar nichts, weil die haben ihre eigenen Probleme im Prinzip und helfen tun's mir nicht. Und dann sagt er halt auch noch, mir wurde ja nie was geschenkt, was natürlich nicht stimmt, weil wir wissen, dass er eine Apanage bekommen hat von 3000 Kronen jährlich im Jahr 1902 noch, also nachdem er aussteckt aus dem Kaiserhaus. Also, ganz so ist es dann auch nicht. Aber mit dem Zusammenbruch des Kaiserhauses, mit der Hyperinflation, die geherrscht hat, ist natürlich dieser Familien-Habsburg-Fonds weg. Der wird konfisziert von der Republik Österreich und damit steht er echt auf der Straße. Mhm. Ja, also er hat nichts mehr, er kann sich keine Wohnung mehr leisten, er kriegt keine finanziellen Zuwendungen mehr und die Republik Österreich wird ihm keine Gnadenpension gewähren. Das probiert er nämlich mehrmals. Also er sucht immer wieder an und das wird immer abgelehnt. Mhm. Also in den letzten Lebensjahren dann tut er sich finanziell echt schwer. Es gibt noch eine dritte Frau, die deutlich jünger ist, ich glaube über 20 Jahre, von der man aber kaum wirklich noch was mitbekommt, die dann auch wirklich längere Zeit noch zusammen waren, das lasse ich dahingestellt. Und dann eben auch, wie Lena schon erwähnt hat, dann gibt es noch die Hinwendung zum Nationalsozialismus. In diesen allerletzten Lebensjahren und 1935 dann wird er arm und wahrscheinlich auch recht einsam versterben in Berlin.
In Berlin ist er auch heute begraben, nicht in der Kapuzinergruft. Kein Glanz.
Kein Glanz, keine Glorie. Keine
am Ende Glorie des Lebens.
Mhm. Also ein bewegtes Leben für einen Erzherzog, der dann keiner mehr war.
Stimmt.
Und damit ist die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at.
Oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes. So, vom Wolf zum Wölfling zurück.
Also nehmen wir die ganze Zeit auf, ja. Super. Ich dachte, wir haben kurz...
Ja. Nein, das ist nur inhaltsmäßig. Genau.
Und hier ein kleiner Einschub von Lena.
Nein, das war doch toll.
Was mein Knäl in Ruhe, Kali? Also nicht sehr gut.
MS, ich weiß gar nicht, MS macht mehr
Sinn. MS, ich glaube.
Wie ist der Bird ja auch mitgefahren?
Da wurde es gleich umgetauft.
Also, ich will jetzt Horn machen. Geschichte, die zwei dürften sich wirklich nichts geschenkt haben. So wie du jetzt schon...
Also Runde 1.
Ja, auch zu Weihnachten nicht. Ja.
Hier deine scheiß Weihnachtskugel.
Brauche ich kein Weihnachten überhaupt. Also sie war, naja, das ist eben schwierig, weil, Entschuldigung.
Nando.
Der Nando, haben wir das schon erwähnt?
Fernando!
Also Nando, ja.
Dein kleines Schweinsaugen. Na, das hat er gar nicht gesagt.
Das hat er gar nicht gesagt. Glaube ich, hieß sie
Maria Magdalena.
Mit einer gewissen Maria Magdalena Ritter. Für vielleicht Personen, die jetzt nicht aus dem Wiener österreichischen Sprachumfeld kommen.
Oder jung sind.
Ja, Anna, das kenne ich dich gar nicht.
Ja, Anna.
Also,
ich bin safe, jetzt ist sie die Böse. Ja. Ab heute.
Ja,